Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, ob unsere Lebensmittel heute tatsächlich weniger Nährstoffe enthalten als noch vor 50 Jahren. Wenn du erfahren möchtest, wie Boden, Anbaumethoden und Sortenwahl die ernährungsphysiologische Qualität von Lebensmitteln beeinflussen können, und diese Bauchdetektivgeschichte ist ganz besonders für dich, wenn dich interessiert, worauf du praktisch in deinem Essalltag schauen solltest und was du tun kannst, damit du gut versorgt bist.
Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte.
Haben unsere Lebensmittel heute wirklich weniger Nährstoffe als früher? Oder ist das nur ein reiner Marketing-Slogan, den Supplementehersteller gerne verwenden? Möglicherweise, wenn du dich viel mit Ernährung beschäftigst, dann hast du dir diese Frage wahrscheinlich auch schon mal gestellt und du hast vielleicht auch schon gelesen über die extremen Nährstoffverluste der Nahrung, also zum Beispiel, dass eine Banane 1970 anscheinend 10-mal so viel Nährwert hatte als jetzt. Und vielleicht hast du dich dann auch gefragt, naja, wenn unser Essen jetzt dann so leer geworden ist, macht es vielleicht dann Sinn, ein Multivitaminpräparat oder irgendetwas einzunehmen? Und ich sehe das auch immer wieder, wenn ich zu Mikronährstoffen etwas auf Social Media poste, dann ist es ganz oft so, dass ich auch dann die Frage bekomme, warum soll man nicht hochwertige Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, gerade in der heutigen Zeit, wo die Böden doch so ausgelaugt sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue mir da mal die Datenlage dazu an und fasse das mal für eine Bauchdetektivgeschichte zusammen. Und da möchte ich eben wirklich heute darauf eingehen, ob das wirklich stimmt, ob es wirklich die Böden sind, ob es andere Faktoren sind, was das für deine Ernährung konkret bedeutet und vor allem eben, was du tun kannst, damit du langfristig gut und sicher versorgt bist. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Wie ist denn wirklich die Datenlage? Wie haben sich die Nährstoffgehalte verändert? Und es ist wirklich so, dass es tatsächlich viele Studien gibt, die zeigen, dass sehr viele Lebensmittel weniger Mikronährstoffe beispielsweise enthalten als noch vor 50 oder sogar 70 Jahren. Da gibt es zum Beispiel eine Analyse aus den USA, die 2004 von Davis et al. Publiziert worden ist. Und da hat man sich 43 Gemüsesorten, also den Nährstoffgehalt quasi von 43 Gemüsesorten zwischen 1950 und 1999 angeschaut und verglichen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass zum Beispiel der Kalziumgehalt im Mittel um 16% und der Vitamin B2-Gehalt, also Riboflavin, um 38% gesunken ist. Ja, diese Zahlen klingen jetzt einmal ziemlich dramatisch. Aber in der Praxis ist das eigentlich nur für Veganer und Veganerinnen relevant, denn Vegetarier, Vegetarierinnen und Mischköstler oder Mischköstlerinnen, die decken ihren Vitamin B2 und Kalziumbedarf vor allem aus Milch und Milchprodukten, zumindest in unseren Breiten, also in Europa. Aber man hat in dieser Analyse auch gesehen, dass Eisen, Magnesium und Proteingehalte rückläufig waren. Auch hier ist es wieder wichtig, das Ganze in die Perspektive zu setzen, also den Praxisbezug herzustellen, was mir immer ganz wichtig ist. Denn Gemüse ist jetzt wirklich nicht eine Hauptquelle für Protein und auch nicht für Eisen, wenn dann für Magnesium. Wie ist es jetzt mit aktuelleren Daten? Und da gibt es eine britische Arbeit aus dem Jahre 2022 von Meyer et al. Und da hat man sich für den Zeitraum 1940 bis 2019 den Mineralstoffgehalt von Obst und Gemüse angeschaut. Und da hat man auch gesehen, dass insbesondere Eisen, Kupfer und Magnesium signifikant gesunken sind. Ja, man sieht also, es ist ein Trend da, das ist ganz klar in den Daten. Aber welche Mikronährstoffe sind jetzt besonders betroffen oder besonders kritisch? Vor allem auch aus ernährungsphysiologischer Sicht. Ja? Also was hat die größte Auswirkung? Und da gibt es eigentlich vier Mikronährstoffe, über die ich da reden möchte oder die ich dir aufzeigen möchte, nämlich Selen, Jod, Zink und Eisen. Und ich beginne jetzt mal mit dem Selen. Da ist es ja so, der Tagesbedarf sind 60 Mikrogramm für Frauen und 70 Mikrogramm für Männer. Ich beziehe mich da immer auf die DACH-Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr im Übrigen. Die verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes, damit du das selber auch jederzeit nachschauen kannst. Ja, und die Sache mit dem Selen jetzt konkret ist so, dass das überhaupt nichts Neues ist. Also das ist keine Entwicklung der letzten, 50 Jahre oder so, sondern Europa zählt einfach zu den selenärmsten Regionen der Welt. Das ist einfach geografisch so. Ja, die Böden sind einfach selenarm und ohne eine gezielte Düngung sind die Selengehalte in Getreide, in Gemüse auch sehr niedrig. Gute Quellen für Selen sind deswegen eher Fleisch, Fisch, Innereien, Eier, Nüsse, Linsen und eventuell Spargel. Das sind wirklich Lebensmittel, die normalerweise viel Selen haben. Beim Spargel, bei den Linsen kommt es natürlich darauf an, wo sie angebaut werden und ob der Boden da entsprechend mit selenhaltigen Düngern gedüngt wird. Wichtig ist, bevor man supplementiert, den Status zu bestimmen. Und da ist es so, nicht das Selen im Serum bestimmen, sondern entweder die Glutathionperoxidase, das ist ein selenabhängiges Enzym, oder auch das Selenoprotein P. Das ist bei vielen Mikronährstoffen wichtig, dass da einfach der Gehalt im Blut, im Serum zum Beispiel, kaum aussagekräftig ist, weil oftmals der Serumwert einfach hochgehalten wird vom Körper und eventuell die Speicher dann schon leer sind, aber der Körper einfach schaut, dass er einen Spiegel hält, ja, weil das, der Mikronährstoff zum Beispiel wichtig ist für verschiedenste Funktionen im Körper. Und da muss man oft ein bisschen genauer schauen und wirklich relevante Statusparameter bestimmen, wenn man das im Blut macht zum Beispiel und ansonsten natürlich über ein Ernährungstagebuch. Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Veganer, eine Veganerin habe, dann muss ich da natürlich ganz anders drauf schauen, als wenn es ein Mischköstler, eine Mischköstlerin ist oder Vegetarierin, die eben regelmäßig Eier isst. Der zweite kritische Mikronährstoff ist Jod. Beim Jod ist es so, der Tagesbedarf für Frauen sind 150 Mikrogramm, für Männer 200. Und das ist eben auch kein Bodenproblem, sondern ein geologisches Problem. Binnenländer und speziell die Alpenregionen sind sehr, sehr jodarm. Und in Österreich, Österreich, Deutschland gelten ja als Jodmangelgebiete. Und in Österreich ist es so, dass seit 1963 dem Salz Jod zugesetzt wird. Das ist im Speisesalzgesetz geregelt. In Deutschland ist die Jodanreicherung von Kochsalz freiwillig. Aber in Österreich ist es so, dass 1 Gramm jodiertes Salz in Österreich zwischen 15 und 20 Mikrogramm Jod haben muss. Auch in Deutschland kann man Jodsalz kaufen. Wie gesagt, die Anreicherung ist freiwillig und die Gehalte sind bis maximal 25 Mikrogramm Jod pro Gramm jodiertes Salz. Das bedeutet jetzt ganz konkret als Beispiel: Als Frau hast du einen Jodbedarf von 150 Mikrogramm pro Tag. Wenn du jetzt 5 Gramm Salz pro Tag verwendest, das ist circa ein Teelöffel, dann hast du bereits 75 bis 100 Mikrogramm Jod gedeckt. Das ist 50 bis fast 70% deines Tagesbedarfs. Also das heißt, die Message ist da wirklich unbedingt Jodsalz verwenden. Andere Jodquellen sind dann noch Eier, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte und auch Nori-Algen. Die sind sehr jodreich. Zur Statusbestimmung von Jod ist es gut, den Jodwert im Urin zu messen, das heißt Jod im Morgenurin. Und das wird immer in Mikrogramm pro Gramm Kreatinin angegeben. Und es gibt auch einen Jodbelastungstest. Das ist eigentlich die genaueste Bestimmung, um zu schauen, ob ein Jodmangel vorliegt. Das heißt, es ist ein 24-Stunden-Urin, den man da sammelt nach Einnahme von 50 Mikrogramm Jod. Und wenn wenig Jod im Sammelurin ist, dann belegt das einen erheblichen Jodmangel. Wichtig ist auch, dass man unbedingt die Schilddrüse, die Schilddrüsenstatus da mit anschaut, denn Jod ist ja ein zentraler Bestandteil der Schilddrüsenhormone, also dem T3 und dem T4. Die Ziffern stehen jeweils für die Jodmoleküle, also T3, Triiodthyronin, das ist das aktive Schilddrüsenhormon, und T4 ist das Thyroxin oder auch Tetraiodthyronin. Und das sagt schon aus, dass eben entweder 3 oder 4 Jodatome da eingebaut sind. T4 ist eher die Speicherform, T3 die biologisch aktive Form. Und ja, also Jod ist ganz, ganz wichtig diesbezüglich. Der nächste wirklich kritische Mikronährstoff ist Zink. Da ist der Tagesbedarf bei mindestens 7 Milligramm bei Frauen und 11 Milligramm bei Männern mindestens. Und beim Zink ist es so, da ist es auch so, dass der Boden wirklich sehr dafür verantwortlich ist. Also der Boden ist arm an Zink in Südostösterreich, in Norddeutschland, weil da sind die Böden eher kalkreich und humusarm. Aber genauso wie ganz am Anfang, wo ich gesprochen habe vom Calcium, von B2 in pflanzlichen Lebensmitteln und auch von Proteinen, muss man auch beim Zink sagen, dass das Thema mit niedrigeren Zinkgehalten in den pflanzlichen Lebensmitteln wirklich eher für Veganer und Veganerinnen ein Thema ist. Denn vegetarisch oder mischköstlich lebende Menschen bekommen ihren Zink aus tierischen Lebensmitteln. Tierische Lebensmittel sind einfach, also zählen einfach zu den besten Zinkquellen, vor allem weil das Zink in ihnen auch sehr, sehr gut bioverfügbar ist. Das heißt, der Körper kann es wirklich sehr effizient aufnehmen und verwerten. Und Lebensmittel, die sehr viel Zink haben, ist halt verschiedenes das Fleisch, auch Innereien, genauso wie Eier, Milch und Milchprodukte und auch Meeresfrüchte. Der letzte Mikronährstoff, über den ich sprechen möchte, für den der Rückgang nachgewiesen ist in pflanzlichen Lebensmitteln, ist das Eisen. Da sind niedrige Gehalte mittlerweile nachgewiesen, allerdings nicht in allen pflanzlichen Lebensmitteln, beziehungsweise nicht aus jeder Quelle. Da komme ich jetzt später dann gleich noch drauf zu sprechen. Eisen ist ein super wichtiger Nährstoff. Ich habe da ja auch schon mal eine eigene Bauchdetektivgeschichte mit meinem Kollegen, dem Ernährungswissenschaftler Fabian Prinz, aufgenommen. Das ist die Nummer 43, die verlinke ich dir selbstverständlich gerne in den Shownotes. Da erfährst du mehr über Eisen und Eisenmangel, wie man das feststellen kann, was man beachten sollte beim Eisen. Jedenfalls ist der Rückgang, den man bei bestimmten pflanzlichen Lebensmitteln beim Eisengehalt sieht, also vor allem in Linsen, Weizen, Salat, Spinat, der ist hauptsächlich dann für Veganer und Veganerinnen relevant, die ja ihren Eisenbedarf nur aus pflanzlichen Lebensmitteln decken. Hier ist es aber auch wieder wichtig, dass es da auch nicht alle betrifft, sondern vor allem prämenopausale Frauen sind da besonders gefährdet, also Frauen, die noch menstruieren und die eventuell sogar erhöhte Blutverluste noch durch die Menstruation haben, wenn die sehr kurze Zyklen haben oder sehr stark menstruieren. Natürlich auch Schwangere und Stillende, da ist es auch wichtig, dass man auf den Eisen, auf die Eisenversorgung gut achtet. Und wenn es da um Veganer und Veganerinnen geht, muss man da natürlich genauer drauf schauen. Wobei man natürlich sagen muss, dass die von mir genannten Lebensmittel Linsen, Weizen, Salat und Spinat nicht die allereinzigsten und besten Eisenquellen sind, sondern dass es ja auch noch viele andere pflanzliche Lebensmittel gibt, die einen hohen Eisengehalt haben, wie jetzt zum Beispiel Hirse, Hafer, Quinoa, Amaranth, dann auch sowas wie Petersilie, was man einsetzen kann, natürlich Nüsse, Samen und Kerne und auch Trockenobst. Und Für jemanden, der sich mischköstlich ernährt, ist es dann sowieso leichter, weil nämlich super Eisenquellen natürlich Fleisch und Innereien sind. Und auch teilweise Fisch, ja. Blutwurst, wenn man sowas isst, ja. Also es gibt da genug Quellen, über die man den Eisenbedarf decken kann. Und beim Eisen ist es ja auch ganz wichtig, dass man auf die Kombinationen schaut, damit man das Eisen dann auch gut aufnehmen kann. Was ich beim Eisen außerdem auch noch sehr oft sehe, ist, dass es gar nicht so an der Versorgung immer hakt, sondern natürlich auch, dass man schauen muss, wie denn die Aufnahme ist und auch, wie der Transport vom Eisen funktioniert. Weil sehr oft ist gar nicht so, dass zu wenig Eisen in der Ernährung da ist, sondern dass es eher daran liegt, dass das Eisen festhängt in der Erythrozytenzelle und nicht über das Transferrin dann zu den Zielgeweben kommt, wo es hin muss. Denn das ist ein ziemlich komplexer Prozess, der über Ceruloplasmin auch läuft, weil das Eisen eben nur in einer ganz speziellen Form in seinen Transporter einsteigen kann. Es muss immer umgewandelt werden und das ist wieder von Kofaktoren abhängig und oft ist das den Leuten zum Beispiel nicht bewusst, dass diese Kofaktoren fehlen, dass zum Beispiel kein Kupfer da ist oder zu wenig verfügbares Kupfer und so weiter und so fort, wo wieder Zink und Hochdosis-Vitamin-C-Supplemente reinspielen, die oftmals genommen werden. Also das ist recht komplex. Wenn du da mehr davon wissen möchtest, dann kann ich dir meinen Wissenshappen-Vortrag Eisenmangel, wieso und was tun empfehlen. Ich verlinke dir den selbstverständlich gerne unten in den Shownotes. Aber jetzt haben wir uns angeschaut, welche Nährstoffe betroffen sind, speziell welche Mikronährstoffe. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was ist denn schuld an diesen Verlusten? Ist es wirklich nur der Boden? Ist es was anderes auch? Und da gibt es grundsätzlich zwei große Faktoren. Der eine sehr zentrale Mechanismus ist die sogenannte Yield Dilution, auf Deutsch Ertragsverdünnung. Das bedeutet, dass modernere Sorten über Jahrzehnte darauf gezüchtet werden, dass sie möglichst viel Ertrag bringen, also große, schwere Früchte oder viele Körner pro Halm. Und was aber da oft nicht mitwächst, ist die Konzentration der Mikronährstoffe. Das heißt, diese Hochleistungshybridsorten, wie sie genannt werden, die haben oft sehr viel Masse, sehr viel Kohlenhydrate zum Beispiel oder Klebereiweiß oder auf was sie halt hingezüchtet werden, aber zum Beispiel weniger Mikronährstoffe pro 100 Gramm. Die Lösung ist da, wieder zurückzugehen zu alten Sorten. Denn die liefern nachweislich viel mehr Nährstoffe als diese Hochleistungshybriden. Beim Getreide wären das zum Beispiel alte Sorten wie Einkorn, Emmer oder Dinkel. Die haben höhere Zink- und Eisengehalte und auch mehr Eiweiß pro 100 Gramm als hochgezüchtete Weizensorten. Es gibt da sogar aktuelle Studien. Aus 2024 habe ich da eine Studie gefunden von Mina et al., die zeigen, dass bei den alten Sorten bis zu 60% mehr Zink und 40% mehr Eisen möglich sind. Natürlich je nach Standort und Anbaumethode wiederum. Da komme ich dann später nochmal drauf zu sprechen. Beim Gemüse und Obst gilt auch hier, alte Sorten bevorzugen, wie zum Beispiel die Ochsenherztomaten, violette Karotten, Pastinaken oder Apfelsorten wie Goldparmene oder Boskop oder Grafensteiner. Ja, die haben alle oftmals mehr Vitamin C, mehr sekundäre Pflanzenstoffe wie Flavonoide und Polyphenole, auch mehr Aroma und, das ist jetzt nicht Thema hier, aber das kann ich aus meiner von den Patientinnen, die ich mit Allergien betreue, sagen, dass sie oft weniger allergenes Potenzial bergen. Das heißt, dass diese alten Sorten viel, viel besser verträglich sind als zum Beispiel hochgezüchtete Sorten wie Golden Delicious oder Granny Smith bei den Äpfeln jetzt. Der Nachteil ist natürlich, und das ist eher für die großen Supermärkte der Fall, dass sie halt weniger gut lagerbar sind und oft weniger einheitlich, weshalb sie da bei großen Ketten oft nicht so gern verkauft werden und ins Sortiment genommen werden. Aber auf Bauernmärkten, bei Bioläden, bei Abhofverkäufen, im Biokistel oder so, da sind das oft solche Sorten, die man da noch bekommen kann. Und es geht der Trend auch deutlich wieder dahin zurück. Ein zweiter super wichtiger Faktor für diese Mikronährstoffverluste, die wir sehen, ist der Boden. Und es ist Fakt, dass landwirtschaftlich konventionell bearbeitete oder bewirtschaftete Böden sehr oft nährstoffarm sind. Und das kommt daher, weil sie in der konventionellen Landwirtschaft über Jahrzehnte oft hinweg sehr einseitig bewirtschaftet wurden, also Monokulturen angebaut wurden von nur Weizen oder nur eben gewissen Früchten und weil kaum organisches Material gedüngt wird, also kaum mit Kompost oder Humus gedüngt wird und weil, wenn gedüngt wird, dann vor allem mit Stickstoff, Phosphat und Kalium, aber nicht mit Spurenelementen wie Zink, Selen oder Kupfer. Und das, wenn das die Pflanze nicht bekommt und der Boden eben das nicht mehr enthält, dann kann die Pflanze auch das nicht einlagern. Und ein weiterer super spannender Akteur im Boden oder rund um den Boden sind sogenannte Mykorrhiza-Pilze. Das sind Pilze, die leben in Symbiose mit den Pflanzenwurzeln und die helfen ihnen, Nährstoffe aus dem Boden effizienter aufnehmen zu können, zum Beispiel eben Phosphor, Zink und Eisen. Aber diese Pilznetzwerke, die werden durch Pflügen, durch Fungizide, also Antipilzmittel, also Pflanzenschutzmittel und fehlende Pflanzenvielfalt ziemlich stark geschwächt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ein gesunder, ein lebendiger Boden ganz entscheidend dafür ist, ob die Pflanze überhaupt an die Nährstoffe herankommt oder speziell in unserem Fall an die Mikronährstoffe, selbst wenn sie theoretisch im Boden vorhanden wären. Also das ist alles wichtig. Eine mögliche Lösung dieses Dilemmas ist daher, Lebensmittel aus Bio-Anbau und regenerativem Anbau zu kaufen. Bio-Gemüse und Bio-Obst liefern oft mehr Mikronährstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, aber selbstverständlich variiert das Ausmaß, wie viel da jetzt drinnen ist, nach Produkt, nach Sorte und nach Standort. Aber ich habe da einige Daten gefunden, die das Ganze unterstreichen, ziemlich aktuelle Studien auch, also als 2022, 2023 und auch 2024. Zum Beispiel ein Review, wo man sich Organic Food, also Biogemüse angeschaut hat und gesehen hat, dass die Eisengehalte um bis zu 21% höher sind, Magnesiumgehalte um ca. 29%. Es hat dann noch eine andere Studie gegeben, die ich gefunden habe aus dem Jahr 2022, wo man gesehen hat, dass grüne Gemüsearten aus Bioanbau deutlich mehr Phenole und Anthocyane, also sekundäre Pflanzenstoffe, gehabt haben, was die antioxidative Kapazität dieser Pflanzen natürlich erhöht. Also und auch für den Menschen. Es geht ja nicht nur um Mikronährstoffe, um Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sondern eben immer auch um sekundäre Pflanzenstoffe, die dann in zum Beispiel in diesem Fall in grünen Gemüsesorten aus Bioanbau vermehrt vorhanden sind. Dann habe ich auch noch ein Review gefunden aus dem Jahre 2024, wo man sich Bio-Obst und Gemüse angeschaut hat und auch da ist belegt worden, dass man mehr Vitamin C, Eisen und Magnesium und auch höhere Polyphenolgehalte in Bio-Obst und Gemüse findet. Und eine Arbeit von 2022, eine Studie von Zech et al., hat sich Zwiebelgewächse, also Alliumsorten, näher angeschaut, und zwar Knoblauch, Lauch, rote und gelbe Zwiebel aus Bio versus konventionellem Anbau. Und der Vergleich hat klar gezeigt, dass die Bio-Zwiebelgewächse mehr Kalzium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer und Mangan gehabt haben und auch sekundäre Pflanzenstoffe. Und man hat auch die sogenannte antioxidative Kapazität gemessen mittels verschiedener Tests. Und da hat man auch gesehen, dass die deutlich höher war, diese antioxidative Kapazität, als in Zwiebelgewächsen aus konventionellem Anbau. Jetzt natürlich kann man wieder sagen, naja gut, Die Zwiebel wird jetzt nicht dazu da sein, um den Kalzium-, Magnesium-, Eisen-, Zink- oder Kupferbedarf zu decken. Aber das kommt jetzt auch wieder darauf an, um welche Personengruppe es sich handelt. Bei Veganern und Veganerinnen würde ich da schon sagen, dass das natürlich, dass man das nützen kann. Und man kann natürlich, es gibt ja nicht für alle Obst- und Gemüsesorten Daten, aber man kann dadurch, dass es doch ziemlich viel aktuellen Evidenz gibt, dass der Gehalt höher ist bei Bio-, Obst- und Gemüse- und auch Getreidesorten, dass es da schon, also da kann man Rückschlüsse ziehen. Also Bio, Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, das ist mal positiv zu bewerten, aber eines darf man nicht vergessen. Wenn man verarbeitete Bio-Lebensmittel kauft, also sowas wie zum Beispiel Pflanzendrinks oder Kekse oder Kuchen oder Gebäck und so weiter, dann muss man sich um eines klar sein. Es gibt eine EU-Bio-Verordnung aus dem Jahre 2018 und seit die Kraft ist, ist die Anreicherung mit Nährstoffen nicht erlaubt bei Bioprodukten. Das ist ganz viel nicht bewusst. Das heißt, es darf da kein Jodsalz verwendet werden. Bei der Produktion, es dürfen keine Vitamine oder Spurenelemente oder Mikronährstoffe in jeglicher Form zugesetzt werden. Das bedeutet auch, dass zum Beispiel Bio-Pflanzendrinks nicht angereichert werden dürfen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Veganer oder Veganerin bist und dir einen Sojadrink kaufst, einen Bio-Sojadrink, dann darf der nichts drinnen haben, auch kein Vitamin D, kein Kalzium, das ist alles nicht erlaubt. Ja? Und das muss man sich bewusst sein. Das sehe ich bei mir in der Ernährungstherapie ganz oft, in meinen Ernährungscoachings, in den Beratungen, dass das den Menschen nicht bewusst ist und dass sie dann ganz mit großen Augen mich anschauen, weil das ist natürlich relevant. Ich meine, für jemanden, der das kauft und einen Schluck in den Kaffee verwendet, hier und da ist es egal. Aber wenn man jetzt Veganer oder Veganerin ist und da wenn auf diesen Kalziumgehalt zum Beispiel angewiesen ist, dann ist das natürlich ganz, ganz wichtig. Drum muss man da schon immer schauen, wofür wird was verwendet und es empfiehlt sich da vielleicht, dass man sich von einer spezialisierten Ernährungsfachkraft begleiten lässt, der oder die einem da hilft, die Ernährung gut aufzustellen, denn man muss einfach wirklich individuell schauen, wie ernährt sich der oder diejenige, was ist wichtig, was verwendet denn er oder sie in welchen Mengen. Und dann kann es einfach sein, dass man sagt, okay, beim Pflanzendrink ist es nicht so wichtig, dass der Bio ist. Wichtiger ist, dass zum Beispiel Kalzium und Vitamin D drinnen ist und dass das angereichert ist. Soweit mal zur Biolandwirtschaft, die wirklich einen meines Erachtens wirklich wichtigen Beitrag leisten kann zu einer besseren, speziell Mikronährstoffversorgung. Aber es gibt da noch einen weiteren Aspekt, auf den ich gestoßen bin in der Recherche und der hängt auch mit dem Boden zusammen und nennt sich regenerativer Anbau. Und diese Landwirtschaftsform unter Anführungszeichen, die geht quasi über den Bioanbau noch hinaus und da ist es nämlich nicht nur das Ziel, auf Pestizide und synthetische Dünger und so weiter zu verzichten, sondern die biologische Aktivität vom Boden ganz aktiv wiederherzustellen und zu verbessern, und zwar langfristig. Ja, und Betriebe, die nach diesem Prinzip des regenerativen Anbaus arbeiten, die verfolgen ein paar Grundprinzipien. Erstens, es wird mit Kompost gedüngt. Also statt industrielle Dünger zu verwenden, wird Kompost, Mist oder Pflanzenreste in den Boden eingearbeitet. Und das fördert die Mikroorganismen auf der einen Seite und führt zu einem humusreichen Boden, der wiederum Mineralstoffe bindet und die dann für Pflanzen besser verfügbar macht. Dann werden sogenannte Zwischenfrüchte angebaut. Das heißt, zwischen den Hauptkulturen, also zum Beispiel Weizen, Roggen und so weiter, Hafer, ja, werden Pflanzen wie zum Beispiel Klee, Luzerne, also Alfalfa ist es, Blatterbsen, Senf und so weiter angebaut, also ausgesät. Und die wiederum, das sind hauptsächlich eben Leguminosen, also Hülsenfrüchte, die da verwendet werden, die sind besonders gut, Nährstoffe zu binden, vor allem Stickstoff zum Beispiel. Und die haben auch sehr viel Wurzelausscheidungen. Das sind Mischungen aus verschiedensten organischen Substanzen, die die Pflanzen über ihre Wurzeln in den Boden abgeben. Und die fördern wiederum das Bodenleben. Und außerdem sind die Böden dadurch auch viel besser gegen Erosion geschützt und es kann sehr dichte Böden gut auflockern, wenn diese Zwischenfrüchte immer wieder mal zwischen den Hauptkulturen eingesetzt werden. Dann verwenden diese Betriebe auch sehr gerne eine Dauerbegrünung. Das heißt, es wird auch außerhalb der Wachstumszeit, also wenn jetzt die Felder abgeerntet sind zum Beispiel, werden Pflanzen gesetzt. Und das verhindert, dass der Boden austrocknet, dass sich die Nährstoffe auswaschen oder dass der Boden erodiert. Und es ist auch eine dauerhafte Aktivität von Mikroben im Boden vorhanden, weil ja immer diese Wurzelausscheidungen da sind und weil das einfach dann super funktioniert. Also es ist da so ein kleines Mikroklima, kann man sich das vorstellen. Und das Letzte, was in dieser regenerativen Landwirtschaft gemacht wird, ist, dass der Boden nur minimal bearbeitet wird. Also es wird kaum oder nur ganz wenig gepflügt, weil man einfach weiß, dass Pflügen diese feinen Mykorrhizanetze und auch Wurmkanäle zerstören. Und es ist sogar in Studien belegt, dass ungepflügte Böden mehr organischen Kohlenstoff haben, eine höhere mikrobielle Aktivität und strukturell viel stabiler sind und viel besser Mikronährstoffe speichern und enthalten können. Und darum zeigen jetzt Studien, wo man sich anschaut, die Produkte aus konventionellem Anbau versus diesem speziellen eben regenerativen Anbau, dass die relevante Unterschiede haben bei Zink, Eisen, Magnesium, Calcium und sekundären Pflanzenstoffen. Es ist da nicht alles signifikant, beziehungsweise es gibt nicht sehr, sehr gut aufgesetzte Studien. Also wenn man da ein bisschen recherchiert, dann ist immer der Sukkus, es ist noch mehr Forschung nötig und es sind noch bessere Studien nötig. Aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass das einfach noch einen zusätzlichen Vorteil zum Biolandbau haben könnte. Und ich meine, oft sind es eben Biobauern, die diese spezielle Technik oder diesen regenerativen Anbau betreiben. Du kannst da gerne auch nachfragen beim Bauern deines Vertrauens, beziehungsweise ich gebe dir gerne auch noch zwei Links in die Shownotes, wo du dich informieren kannst, solche Betriebe zu finden oder auch eben Kooperationen oder so, die solche Produkte verkaufen. Also Fazit bis jetzt ist, dass das ein Thema ist mit der Mikronährstoffabnahme in unseren Lebensmitteln, aber es heißt nicht, dass du dem hilflos ausgeliefert bist und dass du jetzt sofort tonnenweise irgendwelche Supplemente schlucken musst. Und deswegen möchte ich dir jetzt das nochmal kurz zusammenfassen und dir auch 5 Punkte mitgeben, auf die du schauen kannst, die du jetzt konkret umsetzen kannst, wenn du möchtest, damit du so sicherstellen kannst, dass du wirklich gut versorgt bist. Also Punkt Nummer 1 wäre, bevorzuge bei Getreide, Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten Produkte aus Biolandwirtschaft oder regenerativem Anbau. Links, wie gesagt, zum regenerativen Anbau gerne in den Shownotes nachschauen. Mein zweiter Tipp ist, Vollkornprodukte bevorzugen. Vor allem dann, wenn du Veganer oder Veganerin bist. Denn Vollkornprodukte haben einfach deutlich mehr Magnesium, Eisen, Zink und B-Vitamine, also B1, B6 und Folsäure im Vergleich zu Weißmehlprodukten, ja, weil da fällt das durch die Verarbeitung einfach komplett weg. Also das heißt Vollkornnudeln, Vollkornreis, Vollkornmehl, am besten aus älteren Sorten, Dinkelmehl zum Beispiel oder Mehl aus Emma, aus Einkorn, aber auch nicht auf Pseudogetreidesorten vergessen. Da meine ich jetzt Hirse, Quinoa, Amaranth, Buchweizen und da wiederum vor allem aus Bio-Anbau. Das lohnt sich, also gerade wenn du Veganer oder Veganerin bist. Wenn du dich mischköstlich ernährst, also Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte zu dir nimmst, also dann sehe ich da kein allzu großes Thema jetzt speziell betreffend Eisen und Zink, weil das sehr, sehr gute Quellen sind. Natürlich immer vorausgesetzt, du bist gesund, du kannst alles essen und du stellst dir auch deine Ernährung abwechslungsreich und ausgewogen zusammen. Und auch als Vegetarier oder Vegetarierin gibt es natürlich immer noch die Milch- und Milchprodukte und Eier, die super Quellen sind für gewisse Mikronährstoffe, aber individuell muss mich ich das dann immer anschauen und ich, ja, Wie gesagt, ich plädiere immer dafür, dass man sich da wen in die Hand nimmt, wenn man sich da selber nicht so gut auskennt. Da braucht es ja nicht viele Termine oft auch, bevor man da einfach nach dem gießkleinen Prinzip irgendwelche Mikronährstoffe in sich hineinschüttet. Mein dritter Tipp ist, kauf wenn möglich alte Sorten. Die haben mehr Mikronährstoffe, mehr sekundäre Pflanzenstoffe, sie schmecken auch oft besser und haben weniger allergenes Potenzial. Also beim Obst zum Beispiel Boskop, Berlepsch, Grafensteiner, Goldparmene, bei den Äpfeln, bei den Birnen Gute Luise oder Klaps Liebling oder die Pastorenbirne oder auch Winterbirne heißt die auch oft. Bei den Obstsorten, bei den anderen noch Hauszwetschgen, Grüne Ringlotte vielleicht, Maulbeeren. Und ganz wichtig bei den Getreidesorten. Also setzt da auf Dinkel, auf Emmer, auf Einkorn, genauso wie Nacktgerste, Nackthafer, schwarzer Hafer, rote Rispenhirse. Dann gibt es beim Buchweizen den roten Tiroler. Das sind so ganz alte Sorten. Und falls du da mehr wissen willst, dann such gerne im Internet nach Achenoa in Österreich oder den Verein zur Erhaltung alter Kulturpflanzen in Deutschland. Mein vierter Tipp ist, verwende unbedingt jodiertes Salz. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allem wenn du in Österreich, Deutschland oder der Schweiz lebst, denn das sind nachgewiesene Jodmangelgebiete und jodiertes Salz ist wirklich eine sehr einfache Lösung für dieses Problem. Und der fünfte und letzte Tipp ist, wenn du dich vor allem vegetarisch oder vegan ernährst, vor allem bei veganer Ernährung, dann wirklich die Nährstoffaufnahme maximieren. Und da rede ich jetzt nicht nur von eben Supplementen oder von jemandem, der dich da begleitet und das Essen gut aufstellt, sondern auch so Basics wie das Essverhalten, also dass du wirklich langsam isst, gut kaust, Fokus aufs Essen hast, damit auch wirklich alles gut aufgenommen werden kann. Das wird oft vergessen. Es liegt nicht einfach nur an dem, was man isst oder was da am Teller liegt, sondern auch wie. Und das Essverhalten ist ein wichtiger Baustein dafür, dass du dein Essen einfach gut verwerten kannst und eben auch die Mikronährstoffe gut aufnehmen kannst. Da geht es jetzt nicht um Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, sondern eben wirklich um sowas wie Kalzium, Eisen, Zink und so weiter. Ja? Das ist schon sehr komplex mit dem Essverhalten. Man glaubt gar nicht, wie das reinspielt, aber das macht einen Unterschied. Übrigens natürlich auch bei Mischkost, ja. Nur da ist es nicht so kritisch, weil du zum Beispiel durch tierische Produkte ja sowieso sehr gut verfügbare Mikronährstoffe drinnen hast, ganz oft, ja. Und natürlich, abgesehen vom Essverhalten, ist auch die Stressachse ein wichtiger Teil. Wenn du schon mehrere von meinen Bauchdetektivgeschichten gehört hast, dann hast du das schon wahrscheinlich intus, da spreche ich sehr oft drüber, weil ich es einfach auch immer wieder sehe und weil es einem einfach klar sein muss, dass wenn wir im Sympathikus sind, also quasi im Fight-or-Flight-Modus, dann ist unsere Verdauung nicht auf Verdauen eingestellt. Das heißt, unser System ist dabei zu kämpfen oder zu flüchten und nicht zu verdauen. Das macht unser System im Parasympathikus, im Rest and Digest, also Entspannungs- und Verdauungsmodus. Und wir müssen einfach dazu schauen, dass wir, wenn wir essen, nicht nur langsam essen, gut kauen, Fokus aufs Essen haben, sondern uns auch in einem Modus befinden, wo unsere Verdauung optimal arbeitet, damit wir eben auch wiederum die Nährstoffe gut aufnehmen können. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es noch eine Reihe an Tipps, Tricks und Hacks, die man nützen kann, um die Nährstoffaufnahme zu maximieren und die man lernt, wenn man zum Beispiel mit Ernährungsfachkräften zusammenarbeitet. Das ist sowas wie, dass man polyphenolhaltige Getränke wie zum Beispiel Kaffee, Schwarz- oder Grüntee und auch Rotwein nicht zum Essen trinkt, wenn es um die Mikronährstoffe geht, also um Eisen, Kalzium und Zink, dass man die gut aufnehmen kann aus pflanzlichen Lebensmitteln. Also wenn da der Fokus drauf liegt, dann sollte man das meiden. Oder dass man zum Beispiel, um die Eisenaufnahme zu fördern, Säuren bewusst verwendet, Fruchtsäuren, Milchsäure. Also dass man da Milch- und Milchprodukte dazu kombiniert, Obst dazu kombiniert, Vitamin C-reiche Lebensmittel, damit das Eisen aus den pflanzlichen Quellen besser aufgenommen werden kann. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man gute Eisen- oder Zink- oder Kalziumquellen kennt, vor allem wenn man eben vegan lebt, damit man da optimieren kann. Und da wiederum noch einmal, es ist wirklich wichtig und gut, wenn man sich da begleiten lässt und nicht einfach drauf los supplementiert. Das sowieso nicht. Man sollte immer da seinen Status kennen und dann gezielt supplementieren. Denn durch irgendwelche Kombinationspräparate habe ich eben schon oft gesehen, dass man sich beispielsweise beim Eisenstatus dann ins Knie schießt durch, ja, Paradebeispiel, Hochdosis Vitamin C und Zink und das gar nicht mitkriegt und dann einfach ein Thema hat, ja, und den Ferritinwert nicht draufkriegt. Aber da für Details einfach in meinen Wissenshappen-Vortrag Eisenmangel, wieso und was tun reinschauen, den findest du in den Shownotes. Und auch was Supplemente betrifft, kannst du dir die Bauchdetektivgeschichte Nummer 46 anhören. Da habe ich auch zusammengefasst, was du bei Supplementen einfach beachten solltest. Ja, und ganz abgesehen von diesen 5 Punkten oder 5 Tipps, die ich dir jetzt gegeben habe, auf die du schauen solltest, ist mir eines ganz, ganz wichtig zum Abschluss. Schau bitte grundsätzlich, dass du bei jedem Essen, idealerweise auch bei Snacks, immer Gemüse, Salat und oder Obst, je nachdem, was gerade passt vom Essen her, und natürlich auch Nüsse, Samen, Kerne dabei hast und dass du auf Vollkornprodukte und Pseudogetreide setzt. Denn so stellst du einfach eine größtmögliche Nährstoffvielfalt sicher. Und wichtig ist auch, dass das nicht nur homöopathische Dosen unter Anführungszeichen sind, sondern wirklich ordentliche Portionen und dass alles nicht nur gekocht auf den Teller kommt oder ins Schüssel oder so, sondern auch mal roh. Ob roh oder gekocht, ist zwar für die Mineralstoffe und Spurenelemente quasi egal, die kannst du dir sozusagen wie kleine Steine unter Anführungszeichen vorstellen, die du eh nicht kaputt kochen kannst, aber für einige Vitamine, die Hitze einfach nicht gut aushalten, ist es sehr, sehr relevant. Zum Beispiel für Vitamin C, das wissen die meisten, dass das sehr, sehr hitzelabil ist, aber auch für die Folsäure, das Vitamin B9. Wenn du eben auf das schaust, dann kommst du selbst mit konventionell angebauten Produkten auf ausreichend Mikronährstoffe. Vor allem dann, wenn du vegetarisch lebst, also wenn du auch Eier- und Tiermilchprodukte konsumierst und sowieso, wenn du auch ab und zu Fleisch und Fisch isst. Und das muss jetzt nicht dreimal am Tag sein, sondern das genügt ein paar Mal pro Woche in kleinen Mengen. Man braucht da keine Tonnen für diese Mikronährstoffe, um die abzudecken, von denen wir gesprochen haben. Denn Fakt ist eines, auch wenn wir jetzt sehr viel von diesen Daten gesprochen haben, die es gibt und die zeigen, dass Mikronährstoffgehalte in konventionell angebauten Produkten abnehmen, dann ist es doch wichtig, dass man sich klar ist, dass wenn jetzt Gemüse, Salat und Obst und auch Vollkorn und auch die Nüsse, Samen und Kerne nur ganz, ganz selten ihren Weg auf deinen Teller oder besser gesagt in deinen Mund finden, dann wird es grundsätzlich schwierig, deinen Bedarf zu decken aus natürlichen Lebensmitteln, egal wie hoch der Gehalt von den Mikronährstoffen in diesen Lebensmitteln jetzt genau ist. Und du darfst eines nicht vergessen, Nahrungsergänzungsmittel oder Supplements sollen eine ausgewogene, abwechslungsreiche, ausbalancierte Ernährung eventuell ergänzen, aber nicht ersetzen und das können sie auch nicht. Denn supplementieren können wir einfach nur das, was wir kennen. Es gibt aber genug Stoffe in unseren Lebensmitteln, die wir noch gar nicht vom Namen her und von der Struktur her kennen und daher auch nicht messen können und auch nicht in Supplemente packen können, die aber trotzdem für unseren Körper, für unseren Stoffwechsel und für verschiedenste Vorgänge extrem wichtig sind. Also Food First ist auf jeden Fall immer die Devise. Ja, ich hoffe, ich konnte diese Eingangsfragen bezüglich der ausgelaugten Böden und der Nährstoffarmut von unseren pflanzlichen Lebensmitteln gut beantworten für dich, da in Kontext setzen, einfach aufzuzeigen, wie da die praktische Relevanz ist, wo die Einflussfaktoren sind und vor allem, was du tun kannst, damit es dir da gut geht, damit du dich gut versorgen kannst, auch ohne tonnenweise Supplemente einzuwerfen. Falls dir diese Bauchdetektivgeschichte gefallen hat, falls du dir viel mitnehmen hast können, dann würde ich mich irrsinnig freuen, wenn du sie an deine Freunde, Bekannte oder Verwandte weiterempfiehlst und vor allem, wenn du mir eine positive Bewertung auf deiner Lieblingspodcast-Plattform hinterlässt. Das kostet dir wirklich nur ein paar Minuten deiner Zeit und für mich ist es eine Riesenhilfe. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela.